Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge mit neuem Hintergrund auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, der ja gestern noch hier in Rom war. Ich bin nach wie vor hier in Rom, Pater Karl, und zwar unweit des Petersplatzes, ganz in der Nähe im Mutterhaus der Salvatoriane. Hinter mir sieht man auch dieses Bild des seligen Franziskus Maria Jordan vom Kreuz. Er wurde 2021 selig gesprochen, ist der Gründer der Salvatorianer. Ich bin hier im Mutterhaus. Und übrigens, die Abkürzung der Salvatorianer ist ja SDS, Societas Divini Salvatoris. Und auf der anderen Seite von dieser Bibliothek, wo ich jetzt sitze hier in Rom, da ist die Kapelle und da ist auch sein Grab. Man kann nach Rom kommen und dieses Grab gern auch besuchen. Sie brauchen nur Leuten, da werden Sie hier gerne reingelassen. Pater Karl, kennst du den Platz?
Nein, nicht. Ich war bei den Salvatorianern und ich kenne den Père Michel, Provinzial, der war Nationaldirektor für Belgien. Es ist ja lustig, dass SDS dann auch als Stunde der Seelsorge gilt, nicht SDS, also der Orden, der so heißt wie die Stunde der Seelsorge. Bin sehr dankbar. Ich bin gestern spät am Abend von Rom wieder zurückgekehrt, aber für die Eindrücke, die ich dort auch gewinnen könnte, und das war, glaube ich, ja, wirklich was Tolles, dass wir diese Stunde der Seelsorge gestern vom Petersplatz machen können. Ich beneide dich ein bisschen, dass du in Rom bist und jetzt Welthistorisches miterleben kannst.
Pater Karl, wir sind bei der Stunde der Seelsorge. Ich beginne gleich mal mit einer Zuschrift. Wer wird der nächste Papst? Das Rennen hat begonnen. 133 Kardinäle sind stimmberechtigt und entscheiden. Neben der persönlichen Eignung der Kandidaten spielen auch kirchenpolitische Interessen eine Rolle. Wer wird der nächste Papst? Es gibt nur eine Antwort, hoffentlich der richtige. Gruß, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also ich habe vor kurzem, also da springt ja jetzt viel in den Medien rein und da kam ein Interview mit Kardinal Ratzinger und der hat gesagt, also es ist nicht so, dass der Heilige Geist wählt, sondern es wählen schon Menschen. Also sonst, weil wir haben ja auch Papstwahlen gehabt im Mittelalter, also da sind Leute rausgekommen, von denen man nicht jetzt automatisch glauben kann, dass die Produkte des Heiligen Geistes sind, aber zugleich sagt halt, der Heilige Geist hat dann zumindest Schwierigeres verhindert. Also auf jeden Fall, es ist eine Einwirkung des Heiligen Geistes auf die Wähler, die menschliche Freiheit bleibt immer da. Klar gibt es deshalb auch Offenheit für politische Interessen, aber für mich ist mittlerweile unerträglich, wenn ich diese sogenannten Vatikan-Experten dann eben höre, die kommen immer aus derselben Szene. Die denken total politisiert und total irdisch und so weiter. Also was da in den Medien aufgefahren wird, ist schrecklich. Deshalb bin ich froh, dass wir, glaube ich, das auf einem geistlichen Niveau hier auch besprechen können. Also es ist unter Gebet, wird eben nach dem gesucht, vor dem eigenen Gewissen der 133 Kardinäle. Wenn man eben in einer so aufregenden Zeit, noch dazu, wo wir wirklich eine globale Kirche geworden sind. Also wir sind das erste Mal wirklich Weltkirche, wo Europa eben kaum mehr eine Rolle spielt, quantitativ. Und auch wir sind die sterbendsten Teile der Kirche, während alles andere lebt. Also das sind aufregende Themen. Zugleich sind natürlich auch die europäischen Themen auch relevant, muss man auch sagen. Also man wird sehen, was da rauskommt. Ein Mensch kann es nicht bewältigen, muss man immer dazu sagen. Deshalb ist es etwas, ein Amt, eben ein übernatürliches Amt auch, in das der Gewählte als Bischof von Rom eintritt, wo er immer unser Gebet braucht. Bei jeder heiligen Messe werden wir dann den Namen des neuen gewählten Papstes nennen, um für ihn zu beten.
Um das, was hier jetzt in Rom die nächsten Tage geschieht, zu verstehen, dass es ein geistliches Ereignis ist, dieses Konklave, diese Papstwahl, der hilft ein Blick auf das sogenannte Apostelkonzil, im Jahr 48 nach Christus, die Apostel sind in Rom mit den Ältesten in Jerusalem zusammengekommen, haben beraten, müssen die Heidenchristen auch jüdische Vorschriften beachten und beschnitten werden, dann heißt es eben nein. Und dann diese berühmte Formulierung in der Apostelgeschichte 15:28, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zu verstehen, was hier im Konklave passiert. Es wird dort viel gebetet. Ja. Natürlich wird beraten, schon im Vorfeld, wen können wir wählen, wer kann das Ganze hier schultern, menschlich betrachtet. Mhm. Aber letztlich geht es auch darum, beim Konklave zu erkennen, was will wen? Wen will Gott?
Ja, also diese Formulierung, der Heilige Geist und wir, ja, so verstehen wir das heute, also das klingt so triumphal, ist aber genau das Gegenteil. ist die Entmächtigung des Menschlichen gegenüber dem Wirken Gottes. Der Heilige Geist und wir sind Instrument für den Heiligen Geist, haben beschlossen. Das war immer das Selbstverständnis der Kirche. Ich glaube, bis zu Paul dem VI. Hat der Papst deshalb auch im Plural gesprochen. Und das war nicht ein Pluralis Majestatis, also ein Plural, ich bin so erhaben und so weiter. Und deshalb sage ich, wir sind so erhaben, wie man es eben also von Monarchien und so weiter, von Monarchen kennt. Sondern das war ein sich zurücknehmen in der Individualität. Und jetzt eben gibt man der Stimme, dem Glauben der Kirche, der Gesamtkirche durch alle Zeiten, diachron, synchron, gibt mir jetzt eben Ausdruck in diesem Petrusamt. Also das sind alles Dinge, die heute natürlich nicht mehr gehen würden, weil man sie nicht verstehen würde. Aber vom Verständnis sind sie alle in diese Richtung gegangen. Nicht Individualität zählt dann, sondern jemand geht als Person, so wie im Priestertum, nicht? Also du gehst hinein in etwas, das nicht du selbst bist. Du gehst in das Priestertum Christi. Und nicht vergleichbar, weil Papst ist keine Weihe, man ist Bischof, die sind schon Bischöfe, die gewählt werden. Im Normalfall wäre es möglich, dass er nicht Bischof gewählt wird, aber im Normalfall sind das Bischöfe. Und indem sie gewählt sind, sind sie Bischof von Rom und als solcher Nachfolger des heiligen Petrus, der dort gestorben ist, dort begraben liegt, wo die Wahl auch stattfindet, im Petersdom. Also und damit ist er in eine Enteigentlichung hineingegangen, oder Entschuldigung, in eine Enteignung hineingegangen. Also er ist dann Petrus und er trägt auch einen Ring, das ist der Fischerring und nicht der individuell gestaltete Ring eben jetzt, sondern es ist eine, ich trete hinein in etwas, das größer ist als ich, ich trete hinein in den Dienst des heiligen Petrus, dem Jesus gesagt hat, du bist der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.
Pater Karl, ich bin hier in der Bibliothek im Mutterhaus der Salvatorianer, gleich beim Petersplatz, Via della Conciliazione 51. Und einen guten Steinwurf von hier wird ja praktisch gewählt. Und genau. Ich möchte mal mit dir auf Aussagen von Kardinälen schauen, die bei Konklaven teilgenommen haben. Ausschließlich, um zu verstehen, was ab heute, morgen, übermorgen, die nächsten Tage, wir wissen ja nicht, wie lange so ein Konklave 2025 dauert, was passiert. Kardinal Schönborn, bis vor kurzem Kardinal in Wien, der emeritierte Erzbischof von Wien, der hat ja, glaube ich, 2005, 2013 teilgenommen. Eine Aussage von ihm, die Erfahrung, die ich beim 2013er Konklave als prägend empfunden habe, ist, wie eine Dynamik entsteht in so kurzer Zeit, als würde Gott hinzeigen, der ist es, den will ich. Also deutlicher kann man nicht sagen, dass es ein geistliches Ereignis ist.
Da wird zunächst einmal sagen, ich beneide dich wirklich sehr, weil du wirst dein ganzes Leben lang über das erzählen können, was sich da jetzt in den nächsten Tagen ereignet und du wirst dort im Auge des Orkans sein. Wir haben ja gestern gesehen, also es ist ja Wahnsinn, 4000 Journalisten, es wimmelt, es ist schon eine österliche Aufbruchstimmung auch von der ganzen Atmosphäre, man ist gespannt einfach, was da kommt. Und ein Konklave ist eben ein Wahlprozess auch. Und ich durfte, kam keinem Konklave, aber ich durfte an drei Abtswahlen teilnehmen. Und genauso ist es. Also eine Abtswahl funktioniert auch deshalb, weil eine geprägte Gemeinschaft sich einen Vater wählt unter ganz viel Gebet, intensiven Novenen, man geht auf die Knie, man weiß dann schon so irgendwie natürlich, wenn man will. Also bei unseren Abtswahlen wusste ich vorher immer, wer gewählt wird. Ich hatte sogar bei der letzten Wahl vom Abt Maximilian, ich habe ihn schon auf der Homepage gehabt, aber noch nicht sichtbar, war für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, weil ich schon wusste, dass er gewählt wird, musste dann nur auf einen Knopf drücken nach der Wahl und schon war alles, seine Biografie und so weiter sichtbar. Also man weiß das schon irgendwie. Das entsteht dann eben wirklich diese Dynamik, also Abtswahl, Papstwahl, aber es ist eine Parallele einfach da, weil es sich um einen geistlichen Prozess handelt, nicht um einen politischen Prozess. Und deshalb können da durchaus auch jetzt Überraschungskandidaten, die nicht eben jetzt von diesen kirchenpolitischen Kommentatoren daran gehandelt werden, eben jetzt gewählt werden. Wir wissen es nicht. Eines wissen wir, dass wir bitte beten müssen. Heute ist Konklavetag, heute beginnt das Konklave. Die nächsten Tage, bis wir dann eben einen Petrus-Nachfolger auf dem Balkon haben, müssen wir wirklich ganz, ganz intensiv beten. Nicht nur politisch schauen und neugierig sein, sondern bitte, wenn ihr gläubig seid, wenn ihr katholisch seid, es ist unsere Kirche, die dem Petrus anvertraut wird. Wir müssen beten, dass der Richtige gewählt wird und ein guter Papst kommt.
Auch Walter Kardinal Kaspar hat zweimal an einem Konklave teilgenommen, 2005 und 2013, also bei der Wahl von Benedikt XVI und dann Franziskus. Und auch er sagt über das Konklave, dass es ein geistliches Ereignis ist. Das ist eine eigene Atmosphäre.
Genau.
Man weiß, dass es wichtig und entscheidend ist für die Kirche, was wir tun. Das ist eine ernste Aufgabe und man muss verantworten, was man da tut. Genau. Es finden Gespräche statt, aber man versucht nicht, einen Kandidaten dem anderen aufzureden. Ja. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Das muss eine Gewissensentscheidung sein, ja, wen man wählt.
Genau. Also jeder ist vor Gott selbst verantwortlich. Und gestern habe ich einen Beitrag gesehen im Fernsehen, da beim Rückflug, da wurde gesagt, das schönste Wahllokal der Welt. Das ist eine lustige Formulierung, weil natürlich die Sixtinische Kapelle, also es ist eine Weltsensation, von Michelangelo ausgemalt und im Zentrum steht das jüngste Gericht. Christus als der Weltenherrscher und vor diesem Bild eben des Richters über Lebende und Tote wählen die Kardinäle. Und jeder Kardinal weiß, dass einmal, Kardinäle sind gläubig, wie wir es auch sein sollten, jeder weiß, dass er einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss und nicht, was die Leute sich denken oder welche äußeren Überlegungen, Strategien, damit man dann selber vielleicht Karriere macht, wenn der das wird oder sonst. Also jeder weiß, dass er vor Christus wird Rechenschaft ablegen müssen und das ist eben das Entscheidende auch. Und also ich kann mir das gut vorstellen, wie das dann eben läuft. Es gibt ja gute Konklavefilme, in den Schuhen des Fischers zum Beispiel aus den 60er Jahren mit Gregory Peck und so weiter. Also die sind sehr, sehr...
Das ist gut, wirklich, Pater Karl, ich glaube, das hast du schon mal gesagt, die kam in Zuschrift. Ich glaube, das ist ja mit Anthony Quinn.
Anthony Quinn, genau. Dankeschön, ja. Anthony Quinn, danke für die Korrektur. Ja, aber ich habe es schon lange nicht gesehen, aber das war sehr faszinierend, dieser Film. Danke. Mit Anthony Quinn. Also da herrscht wirklich eine eigene Atmosphäre und die Herren Kardinäle müssen natürlich reden, was sie tun und so weiter und so fort. Aber wie Kardinal Kaspar das schreibt, das läuft sicher so ab, dass man nicht sagt, du musst den wählen oder wählen wir den. Man darf auch gar keine Absprachen treffen jetzt eben. Das würde eben dann sogar zur Exkommunikation führen.
Die Kardinäle legen ja ein Eid ab bei der Stimmabgabe oder versprechen vor dem Fresko des jüngsten Gerichts von Michelangelo, ich rufe Christus, den Herrn, der mich richten wird, als Zeugen an, dass ich den wähle, den ich nach Gottes Willen für würdig halte, gewählt zu werden.
Ja, also ich meine, also diese Sachen kennt man ja. Also was ich mir nur gedacht habe, wir hatten sonst also 60, 80, 100 Kardinäle, jetzt sind es 133. Wenn man annimmt, dass jeder also bei dieser Vereidigung jetzt eine halbe Minute dort braucht, damit er hintritt, und dann dauert es 2 Stunden das Ganze. Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Nicht? Also 130 Kardinäle, 133 Kardinäle. Und dann bei der Stimmabgabe, das wird ja auch länger dauern, nicht? Also das ist ja auch feierlich, das wird ja wieder mit einem Gebet, wird dann eben jetzt die Stimmkarte in den Kelch geworfen, dann die Auszählung. Also das könnte sich diesmal ziemlich hinziehen. Also entschuldige, wenn ich diese praktischen Gedanken dazu habe, weil man kann sich ja eben ausrechnen, wenn man weiß, das dauert 20 Sekunden bei jedem, dann weiß man, wie lang das eben für 133 dauert. Also da werden wir auch Neues erleben oder werden die Kardinäle Neues erleben. Aber wie gesagt, eben, sie müssen vor Christus Rechenschaft ablegen und sie legen auch einen heiligen Eid darauf ab. Und deshalb auch diese besondere Form, die nichts zu tun hat mit weltlichen Wahlen. Also die Kommentatoren, die ich immer erlebe, die denken total weltlich, weil sie nicht anders können. Und die denken das so wie eine Bundestagswahl oder wie eine Wahl in Amerika oder sonst irgendwie nicht. Also nein, das ist es nicht. Es ist etwas, wo jeder Einzelne vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Deshalb diesen heiligen Eid auch gerne schwört, weil er weiß, es geht um etwas Größeres als bloß irdische Strategie.
Im Januar erschien ja die Autobiografie von Papst Franziskus Hoffe. Ich glaube, der erste Papst, seine Autobiografie veröffentlicht hat, noch zu Lebzeiten in Deutschland, ist diese Autobiografie auf den Bestsellerlisten. Und seitenweise beschreibt er ja dann seine Erlebnisse beim Konklave 2013. Ich habe mich immer gewundert, wie das möglich ist, dass Einzelner die zur Geheimhaltung verpflichtet. Aber dann hört man relativ viel, vielleicht kann sich da ein Papst selber dispensieren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls schreibt er über die Stimmabgabe im Konklave. Es erhoben sich die Teilnehmer am Konklave, das ist Seite 247, es erhoben sich die Teilnehmer am Konklave von ihren Tischen und gaben jeder Einzelnen ihre Stimme ab. Jeder kniete vor dem Altar nieder und erklärte, er habe seine Stimme demjenigen gegeben, der nach Gottes Willen gewählt werden müsse. Dann erhob er sich, legte seinen zusammengefalteten Stimmzettel auf den Silberteller, der auf dem Altar stand, um ihn danach in die Urne zu stecken. Dann kehrte er an seinen Platz zurück. Und jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast. Als das 115 Mal, so war es 2013, jetzt ist es glaube ich 133 Mal, all das 115 Mal, bis die drei Wahlhelfer, die unter den Wählenden durch das Los bestimmt worden waren, die große Urne an sich nahmen und die Stimmzettel zählten, wobei sie jeden Namen einzeln vorlasen.
Also das ist kein Bruch des Konklavegeheimnisses. Das steht ja im Rituale, also das sind ja nur die Beschreibungen dessen, wie es dann abgelaufen ist. Das Konklavegeheimnis bezieht sich auf die Stimmzahl bzw. auf bestimmte Entwicklungen, die es gegeben hat, das ist ganz klar. Man bringt dann oft Ergebnisse auch, ich erlebe das, wie dann aufgelistet wird, wie das beim Konklave von Pius dem X. war und wie das bei Pius dem XII. War und so weiter. Also wir wissen es nicht, das sind Spekulationen, weil tatsächlich die Kardinäle immer die, man kann dann natürlich, können die äußeren Kommentatoren aus bestimmten Dingen dann eben jetzt erschließen, wie das gelaufen sein so könnte oder sollte und so weiter und so fort und bringen dann auch Zahlen. Aber eine Gewissheit gibt es hier nicht, weil es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Die Kardinäle dürfen sich auch keine Notizen machen. Also das ist auch strengstens verboten. Also sie dürfen auch nicht selber mitzählen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr streng. Und
Pater Karl, das stimmt nicht. Sorry, das stimmt nicht. Aha. Das beschreibt auch Papst Franziskus. Jeder bekommt einen Zettel, wo er auch Listen machen kann, aber auch diese Zettel werden eingesammelt und vernichtet.
Das ist so. Genau.
Sie dürfen es, aber sie dürfen nichts mitnehmen.
Okay.
Sie dürfen es machen, es wird vernichtet.
Okay. Weil ich gelesen habe, dass sie sich eben keine Notizen machen dürfen, aber das ist natürlich eine Lösung, die dann auch wieder der Geheimhaltung entspricht. Und sie dürfen im Tagebuch dann auch nicht schreiben darüber. Ja, also sie dürfen keine Aufzeichnung auch im Nachhinein aus ihrem Gedächtnis machen, weil dann findet man, irgendwann stirbt der Kardinal und dann hätte man diesen ganzen Ablauf hier und das wäre dann ein Bruch auch des Konklavegeheimnisses. Aber das ist natürlich logisch, ja, weil ich habe mir auch gedacht, also auch bei der Abtswahl, nicht, also du zählst ja mit, jeder schreibt dann mit und wie schaut das aus? Aber wir haben es dann in Heiligenkreuz natürlich nicht verbrannt, nachher, weil eine Abtswahl doch kein Konklave ist. Aber es ist eben wirklich wichtig, weil sonst würde die Kirche in so ein kirchenpolitisches Fahrwasser hineinkommen. Ja. Also die Kardinäle sind ja alle rechtgläubig. Es ist ja nicht so, dass da jetzt, wie soll ich sagen, Atheismus gegen Buddhismus steht oder sonst irgendwas, ja, sondern es ist ja alles katholisch, was da ist. Und dann tut man die einen liberal, die anderen konservativ und so weiter. Das sind Färbungen, ja, wenn ich das mal so nennen darf, und nicht jetzt eben die Substanz betreffen. Aber sehr schnell würde da politisiert werden, würden Flügel und so weiter beschrieben werden. Und das soll eben durch das Konklavegeheimnis und diese Eide und Geheimhaltung soll eben gesichert werden, dass die Kirche nicht als weltlicher politischer Organismus verstanden wird.
Papst Franziskus, der als Kardinal Bergoglio 2013 teilgenommen hat, als er dann gewählt wurde, er beschreibt, dass er keine Notizen gemacht hat, sondern dass er den Rosenkranz gebetet hat während dieser Zeit und der Auszählung und so weiter und so fort. Ja. Da werden dann die Namen vorgelesen, das ist wie so eine Art gregorianischer Gesang oder wie eine Litanei, so ähnlich beschreibt das. Auch Kardinal Wölki hat sich geäußert, auch er betont die Verantwortung vor seinem Gewissen, Kardinal Wölki, also aus Köln. Ich glaube, er ist auch dieses Mal mit, ich glaube nicht, oder wählt auch mit, 2013 war er glaube ich auch schon dabei. Ich glaube nicht, dass ein solches Konklave ein kirchenpolitisches Ereignis ist, auch wenn es Auswirkungen hat auf die Kirche.
Genau.
Es muss derjenige gefunden werden, dessen Herz dem Herzen Jesu am ähnlichsten ist.
Ja.
Ich habe mich nicht groß mit Menschen aus dem Erzbistum Köln beraten und vertrete im Konklave auch nicht die Kirche in Köln oder in Deutschland.
Ja, genau.
Als Bischof bin ich in diesem geistlichen Prozess vor allem meinem Gewissen verpflichtet.
Ja, ich glaube, dass es eben auch überbewertet wird. Wir hatten das gestern ja auf dem Petersplatz auch besprochen. Also Kardinäle aus diesem Kontinent, diesem Land und so weiter. Ich glaube, also man wählt eben jetzt den, der Papa sein soll, der Heilige Vater sein soll. Ich glaube nicht, dass diese äußeren Überlegungen und so weiter, politischen Strategien hier maßgeblich sind. Ich freue mich, dass Kardinal Wölki mitwählt, und ich denke also, dass das auch schön ist, dass die deutsche Kirche hier so vertreten ist. Wir in Österreich, aber das ist jetzt auch wieder politisches Denken, wir haben keinen Kardinal. Unser Kardinal Schönborn ist jetzt bei den Vorkonklave und wird wahrscheinlich auch beim Konklave unten bleiben, aber er wählt nicht mit. Und das ist aber eigentlich völlig wurscht, ja. Weil, also es ist, er hätte eine große Expertise, muss man auch sagen, aber er hat eben das Alter erreicht. Und das war eine kluge Einführung von Papst Paul VI., dass er sagt, nur bis 80 aktives Wahlrecht.
Nochmal zurück zu Kardinal Kasper, der betont, dass ebenso eine Papstwahl kein Parteikongress ist.
Genau.
Das sind liturgische Ereignisse.
Genau.
Man kommt im Kardinalstress, dann betet man gemeinsam eine Rore, morgens vielleicht die Terz oder abends die Vesper. Es wird überhaupt nicht mehr diskutiert bei der Versammlung.
Ja, und die haben natürlich auch ihre gemeinsamen Mittagessen und Abendessen und Frühstück. Also da müssen sie auch nicht schweigen. Ja, die werden dann auch, also es ist eine Form von Exerzitien, besondere Form von Exerzitien, geistliche Übungen, wo es eigentlich darum geht, dass das Herz und der Verstand jedes Kardinals geschärft wird, auch anhand der Ergebnisse, die sich dann ergeben. Also die entscheidendste Wahl ist heute am Abend, also wo das erste Mal gewählt wird. Wir haben bei uns, also wenn wir den Abt wählen, gibt es eine Vorwahl, die noch nicht gültig ist, die findet am Abend vorher statt, wo man dann einfach schon sieht, in welche Richtung das Ganze geht. Und die erste Wahl zeigt dann schon an, wo gibt es Stimmen, Mehrheiten und so weiter und so fort. Das ist noch nicht ausgemacht, aber plötzlich sind dann auch Kandidaten da, weil wenn offensichtlich mehrere und eine bestimmte Mehrheit schon für bestimmte Kandidaten ist, dann ist das auch ein Zeichen, soll man in diese Richtung weitergehen. Also ich glaube, jeder kann sich das eh ganz gut vorstellen, wie das läuft.
Kardinal Kasper beschreibt auch, wie man da angezogen ist. Man sieht es ja auch, wenn sie einziehen
Dress.
oder eingezogen sind. Die Kardinäle des lateinischen Ritus sollen das rote Gewand mit der Schärpe, der Rochetto, Mozzetta, das Brustkreuz mit roter und goldener Kordel, den Ring, den Zucchetto und das Birett tragen. Die Kardinäle von Ostkirchen tragen ihren eigenen Chorhabit. Also hier kommt wieder zum Ausdruck, was Apostelgeschichte 1528 so beschreibt, der Heilige Geist, und wir haben beschlossen, das kommt auf
Genau.
die Kleidung zum
Ja.
Ausdruck.
Ja, also die Kleidung ist ja die Kardinalskleidung. Dieses Rot steht ja in der Liturgie für zwei Dinge. Erstens für den Heiligen Geist. Das wird verwendet zu Pfingsten. Die rote Farbe, übrigens dann auch bei Papstbegräbnissen. Das ist eine Besonderheit. Und sie ist auch die Farbe des Blutes. Also rote Messgewänder werden bei Märtyrerfesten und bei Apostelfesten verwendet, weil ja alle Apostel, also Johannes als Märtyrer, gestorben sind. Und sie sind eben, ich finde die Formulierung vom Kardinal Kasper sehr lieb, ja, im Kardinalstress. Ja. Also sind sie angezogen, also sie haben die liturgischen Gewänder an, weil es auch eine liturgische Feier ist. Die sind nicht im Anzug dort, sondern es ist ein liturgischer Akt. Liturgie heißt Leiturgia, Gottesdienst. Es ist ein gottesdienstlicher Akt. Sie dienen Gott in der Leitung seiner Kirche, indem sie sich unter Anleitung des Heiligen Geistes jetzt eben in menschlicher Freiheit einem Wahlprozess unterziehen und den Nachfolger des Heiligen Petrus wählen. Darf ich noch einmal einfügen? Und ihr bitte zu Hause, die jetzt zuschaut, ja, die Sendung wird ja ausgestrahlt dann auch am Abend, glaube ich. Also das heißt, ihr bitte, vielleicht, wenn die Sendung am Abend ausgestrahlt wird, ja, noch oder wiederholt wird, dann ist vielleicht schon der schwarze Rauch da oder vielleicht sogar der weiße Rauch, wir wissen es nicht. Aber bitte eben jetzt, lasst euch nicht kirchenpolitisieren, betet um einen guten Ausgang des Konklaves, um einen guten Nachfolger des heiligen Petrus.
Noch einmal zu Kardinal Kaspar übers Konklave. Man wächst zusammen, man ist ja morgens und mittags beieinander und das alles geschieht in einer Gebetsatmosphäre. Es
Genau.
herrscht eine gewisse Spannung, vor allem bei der letzten Abstimmung, wenn es darauf ankommt, ob ein Kandidat nun die Zweidrittelmehrheit erreicht oder nicht. Ein Drittel könnte alles blockieren. Das können wir natürlich jetzt auch erleben. Manche gehen davon aus, dass eventuell das Konklave länger dauert, ähnlich bei Johannes Paul II., wo zwei italienische Kardinäle sich, wie man später erfahren hat, blockiert haben. Und dann wurde ja Johannes Paul II. Gewählt als Überraschungsgleich, ist er jetzt auch möglich.
Ja, und auch was für ein Geschenk, nicht? Also der heilige Johannes Paul II. Wir haben bei Missa jetzt immer das Gebet gebetet, das Kardinal Wyszyński für das Konklave 1978 verfasst hatte. Und was für ein Papst stand dann auf dem Balkon plötzlich mit Carlo Wojtyła, der die Kirche also mit einer Stärke und in die Heiligkeit geführt hat, die atemberaubend war. Damals sind die Priesterberufungszahlen wieder in die Höhe gegangen und vieles, vieles andere mehr. Also was für ein Papst ist uns durch diese Vorgänge eben jetzt, dass die Stimmenmehrheit offensichtlich für zwei andere Kandidaten nicht erreicht worden ist. Und dann wurde uns dieser Papst geschenkt. Ja. Also was für ein Akt der göttlichen Vorsehung. Und da müssen wir darauf vertrauen, dass das bei diesem Konklave auch so passieren wird. Aber auch wenn einer jetzt eben logisch, wenn die Stimmenzahl bei einem mehr wächst, bis er dann eben, glaube ich, 89 ist die Zahl, die er erreichen muss, also zwei Drittel. Wir wissen das alles nicht. Ja, die Kardinäle sind in Gottes Hand. Und noch einmal, wir beten.
Also zu Beginn haben wir gesagt in dieser Sendung, um ein Konklave zu verstehen, hilft Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 28, der Heilige Geist. Und wir haben beschlossen, auch Kardinal Kaspar wurde gefragt, inwieweit der Heilige Geist die Entscheidung mitprägt und seine Antwort, auch seine Antwort. Ich kann es Ihnen schwer beschreiben, aber ja, es bewegt sich da etwas. Gerade bei dem letzten Konklave, 2013 meint er, habe ich den Eindruck gehabt, da bewegt es sich jetzt. Es wird einer gewählt, der kein Europäer ist, gemeint ist Franziskus, vom anderen Ende der Welt kommt. Es war eine Entscheidung. Man hat dann den Eindruck, dass es getragen ist vom Geist Gottes. Der Heilige Geist wird sichtbar durch das Gewissen.
Ja, also die Beschreibung vom Kardinal ist genau die richtig ist. Also ich meine, ja, also er war dabei und hat das miterlebt in der Atmosphäre. Ich bin ein kleines Würstchen da in Wien. Und ich erlebe das ja nur von außen mit. Ich habe aber diese Atmosphären immer noch in Erinnerung. 1978, wie der heilige Johannes Paul gewählt worden ist, da war ich noch nicht so richtig gläubig. Aber damals hat das eine unglaubliche Faszination auf mich als 15-Jährigen ausgeübt, wie dann der Johannes Paul da gestanden ist. Und dann schon sehr bewusst 2005 die Wahl von Papst Benedikt. Und das hat immer etwas mit einem gemacht. Es ist eben ein geistliches Ereignis. Und wir, lieber Thomas und ich, also wir sehen das von außen. Es ist, glaube ich, ein ganz großes Privileg, nicht? Also wenn man zu diesen 133 gehören darf, die hier ja auch durch einen Prozess, nicht? Also der Berufung des Priestertums und so weiter, Bischof, und dann werden sie zum Kardinal vom Papst auserwählt. Das sind ja auch schon geführt. Die wurden ja schon die ganze Zeit auch vom Heiligen Geist vorbereitet, dass sie jetzt eben im Konklave sitzen. Es geschieht hier ja nicht zufällig. Und dann eben diese Aufgabe übernehmen in diesem geistlichen Prozess des Konklave, das eben heute am 7. Mai beginnt, 2025, und ein welthistorisches Ereignis ist, wo es in der Kirche um sehr viel geht. Also es geht wirklich um unsere Zukunft, um unsere Konsistenz, um die Einheit der Kirche und um vieles mehr. Nicht? Also dass die dann eben vorbereitet sind und jetzt eben mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit unserem Gebet eben jetzt den neuen Papst wählen.
Dann schauen wir mal, dann sehen wir schon, wer da vielleicht morgen, übermorgen, übermorgen oben am Balkon steht als der neue Papst. Pater Karl, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ja. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Ich lade euch alle ein zu Hause in dieser besonderen Situation der Kirche, dass ihr das Vaterunser mitbetet, dass wir jetzt beten. Wir beten um einen guten neuen Papst.
Und wir rufen auch den Seligen, wir rufen den Seligen Franziskus Maria vom Kreuze Jordan an. Er soll vom Himmel aus mitwirken, dass wir den Papst bekommen nach dem Herzen Jesu.
Auf die Fürsprache des seligen Pater Jordan beten wir jetzt und bitten um einen guten Papst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache Mariens, Mutter der Kirche, segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.